wenn die CDU wirklich die demokratische Alternative für Deutschland ist, dann haben wir hier eine Mehrheit für AfD und CDU. Ne? Also wir haben eine Mehrheit für reaktionäre, letztlich Entlastungserzählung davon, was Erinnerungskultur bedeutet. Ne, wir müssen sozusagen uns klar machen, auch was genau, wofür steht denn diese Argumentation, die von Friedrich Merz über Klöckner bis Spahn im Moment in Stellung gebracht wird, um sozusagen Erinnerungskultur zu einem Instrument der Integrationsdiskussion zu machen. Die Idee ist, dass man sozusagen die Erinnerungskulturdebatte in die Leitkulturdebatte einspeist und sagt, Erinnerungsleitkultur, die anderen haben unsere Lektionen noch nicht gelernt und deswegen müssen sie diszipliniert werden oder das Land verlassen. Das ist sozusagen die Erzählung. Und die Erzählung findet statt in einem Moment, in dem die deutsche Gesellschaft quasi die Widerlegung ihrer eigenen Überlegenheit, ihrer eigenen Aufarbeitung direkt vor Augen hat mit der AfD.
Ständig frage ich mich Dinge, Tag ein, Tag aus, und will verstehen, wie dieses oder jenes funktioniert. Egal ob in Politik, Gesellschaft, Kultur oder Naturwissenschaft. Es gibt so viel, was mich interessiert, was neu ist, was ich lernen kann. Deswegen teilen hier bei Alles muss raus Menschen ihre Perspektive, ihren Standpunkt, ihr Wissen, ihre Haltung. Und in dieser Woche hat mich folgende Frage beschäftigt. Sind wir wirklich befreit? Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles muss raus mit mir, Thilo Mischke, und heute mit Max Czollig. Folgender Disclaimer. Die Redakteurin, die diese Folge betreut hat während der Aufnahme, sagte, sie musste sich während des Gesprächs hinsetzen, damit sie konzentriert zuhören konnte, weil dieses Gespräch sehr intensiv ist. Deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bitte euch, konzentriert euch bei diesem Gespräch, denn Max Czollig und ich besprechen Wesentliches. Wir stellen uns nämlich der Frage, und die beginnt auch die Folge gleich mit dieser Frage, sind wir wirklich befreit? Also am 8. Mai 2025 fragen wir uns, sind wir wirklich befreit? Aber was bedeutet das eigentlich? Wer wurde damals befreit und wer hat es so empfunden und wer eben nicht? Und was machen wir heute mit dieser Geschichte? Ich spreche darüber mit Max, der im Übrigen Lyriker, Publizist, Intellektueller ist. Und was Max in diesem Gespräch mit mir macht, ist extrem bemerkenswert. Er legt offen, wie Erinnerungskultur in Deutschland funktioniert oder eben nicht mehr funktioniert, wie sie instrumentalisiert wird, wie sie zur Begründung für Dinge dient, die sie eigentlich verhindern sollte. Also man hört mich einmal wirklich in dieser Folge so machen, weil ich mit Max zusammen eine Erkenntnis habe. Wir reden über Antisemitismus, rechte Narrative, politische Verantwortung und darüber, warum sich so viele linke Räume selbst zerlegen, während sich die Rechte auf einen gemeinsamen Nenner geeinigt hat, nämlich Nationalismus. Das ist wirklich kein gemütliches, plauderiges Gespräch. Es ist ein Gespräch, das geführt werden sollte. Und ich bin froh, dass ich das auch wirklich am 8. Mai geführt habe. Es sorgt für viel Klarheit, für wenig Trost. Aber, und das ist mir besonders wichtig und ich glaube Max auch, vielleicht für einen Impuls. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, an dieser Stelle wieder Werbung für Patreon, weil ich einfach von Woche zu Woche feststelle, dass es das Schönste ist, nicht abhängig zu sein von Werbekunden. Also ich habe auch schon seit Wochen lang meine Kollegin nicht gebeten, irgendwelche Werbekunden anzurufen und zu fragen, sag mal, habt ihr Lust, Werbung im Podcast von Thilo zu schalten? Irgendwie kriegen wir es so hin und ich glaube, wir werden immer besser darin werden, eine Community zu sein. Denn das ist eigentlich Patreon. Wir sind eine Gemeinschaft, wir helfen uns gegenseitig, die richtigen Themen zu finden, wir helfen uns gegenseitig, einen Ton zu finden und wir erarbeiten zusammen mit den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts, was alles passiert. Und dafür gibt es zum Beispiel jede Woche eine Themenkonferenz und wir werden etwas Neues einführen. Und zwar kann man über Patreon Live-Sessions machen. Und die führen wir ein als Belohnung für diejenigen, die sich jetzt entscheiden werden, 8 Euro im Monat zu zahlen. Oder 9. Wir haben uns noch nicht geeinigt, was es ist. Also wir wollen einen dritten, höheren Preis noch einfügen, weil wir gesehen haben und gehört haben, es sind Leute bereit, auch etwas mehr Geld zu bezahlen. Also es gibt dann jetzt 3 Möglichkeiten, Alles muss raus zu unterstützen. 3 Euro, 5 Euro und 8 Euro oder 9 Euro, wissen wir noch nicht genau. Und natürlich die wichtigste Unterstützung, die ich von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, brauche. Empfehlt diesen Podcast weiter. Sagt auf der Arbeit. Wollt ihr was wissen? Habt ihr Fragen? Das ist ja eigentlich das Konzept. Habt ihr Fragen? dann hört Alles muss raus, denn dieser Podcast steht für, haben wir jetzt auch festgelegt, Fragen, Fühlen, Verstehen. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Unterstützen.
Redaktionsschluss für diese Folge war Donnerstag, der 8. Mai 2025 um 12 Uhr.
Max, ich würde am liebsten gleich mit der Frage dieser Folge einsteigen. Und zwar mit dieser Frage, glaubst du, dass wir wirklich befreit sind?
Also ich glaube ehrlich gesagt, das ist wie mit allen Begriffen. Wir brauchen einen Kontext, um sie beantworten zu können. Ne? Es gibt keine abstrakte Freiheit. Es ist immer eine Freiheit von, eine Freiheit zu etwas. So wie es kein abstraktes Verständnis von Demokratie gibt, sondern nur eine konkrete Ausgestaltung davon, was Demokratie dann wirklich bedeutet, was die Grenzen sind und die Möglichkeiten, die wir darin haben. Und bei Freiheit, Befreiung würde ich sagen, klar, wenn wir es historisch auf den 8. Mai denken und sagen, Freiheit als Befreiung vom Nationalsozialismus, sind wir vom Nationalsozialismus befreit worden. Gleichzeitig, wenn wir uns die historisch konkrete Situation vor Augen führen, sind unterschiedliche Gruppen doch sehr unterschiedlich getroffen gewesen von dieser Befreiung. Am 8. Mai haben in Deutschland ja und im Gebiet, das Deutschland besetzt hatte, sehr unterschiedliche Menschen gelebt. Deutsche, die die Nazis bis zum bitteren Ende unterstützt hatten. Das war, soweit wir wissen, die Mehrheit der deutschen Bevölkerung. Aber eben auch die Opfer der Nazis, die zum Beispiel aus den KZs befreit wurden, aber auch aus den Verstecken herauskamen, für die Befreiung ja etwas ganz anderes bedeutet. Und da hat der Begriff manchmal die Gefahr, dass er diese ganzen unterschiedlichen Erfahrungen zusammenfügt und sagt, wir alle sind befreit worden und damit diese Unterschiede quasi unsichtbar macht.
Ich befürchte, dass es genau passieren sollte. Ich glaube, dass genau das die Idee dieses Begriffs ist, insbesondere wenn man bedenkt, dass dieser Begriff ja auch relativ neu ist, weil es war ja jahrelang die Kapitulation am 8. Mai.
Genau, also in so rechten, konservativen, bürgerlichen Kreisen sprach man von einer Niederlage und noch in den 70er Jahren, 80er Jahren, als Willy Brandt die Befreiung feiern wollte, haben diese Leute gesagt, eine Niederlage, die feiert man nicht. Ne? Also sozusagen klar, das war die konservative Position. Die Sozialdemokratie hat schon sehr früh von Befreiung gesprochen in Deutschland. Und ich glaube, als Richard von Weizsäcker 1985 diese berühmte Rede am 8. Mai gehalten hat, die ja so ein bisschen als so a Milestone, als großer Paradigmenwechsel in der deutschen erinnerungskulturellen Selbstverständnis gilt, da war das ein progressiver Impuls. Ne? Da war das für Leute wirklich eine Neuerung. Die waren so, wow, was für ein Fortschritt. Richard von Weizsäcker hält diese Rede und jetzt, yes, ein neues Selbstverständnis für die Deutschen. Gleichzeitig, wenn man genau auf diese Rede schaut, sehen wir schon da, dass Richard von Weizsäcker diese Idee der Erinnerung verbindet mit der Idee der Erlösung. Er sagt also, im Judentum, aber da kann man getrost mein Christentum setzen stattdessen, im Judentum wird Erinnerung verstanden als Voraussetzung für Erlösung. Sprich, wenn wir Deutschen erlöst werden wollen von unserer eigenen Gewaltgeschichte, müssen wir uns erinnern. Und genauso kam es ja dann auch, dass diese Idee der Aufarbeitung der Vergangenheit wie der große Energieumwandler ist, um aus der Shoah so etwas wie eine Energie für einen neuen Stolz auf Deutschland zu gewinnen.
Das ist auf jeden Fall, warte mal, kannst du diesen Take noch ein bisschen genauer erläutern? Sagst du gerade, dass Deutschland in dieser Erinnerungskultur und in dieser Erinnerungsindustrie die Shoah benutzen, um einen neuen Nationalismus daraus zu machen?
Ja, ich glaube, das ist ein empirischer Befund, etwas, was wir uns sehr genau an den eigentlichen Art und Weisen, wie deutsche PolitikerInnen über Erinnerung reden, nachvollziehen können. Und es beginnt allerspätestens 1989-90 mit dem Mauerfall und der sogenannten Wiedervereinigung. Da entsteht ja ein neues gesellschaftliches Bedürfnis, nämlich das danach
zu erzählen. I love it, die sogenannte Wiedervereinigung.
Naja, wer weiß, was da wirklich stattgefunden hat. Meine Kollegin Paula Fürstenberg schreibt dazu gerade ein super spannendes Essay. Ich freue mich schon sehr darauf. Auf jeden Fall 89-90, Mauerfall, zwei Deutschlande. Und jetzt ist die Frage, darf Deutschland wieder vereinigt werden oder nicht? Und jetzt muss man irgendwie argumentieren, ja, macht euch keine Sorgen. Und zwar sowohl an die Alliierten, an die westliche Welt, an die zerfallende Sowjetunion, als auch an die eigenen gesellschaftlichen Gruppen, also liberale bürgerliche Teile, aber eben auch die Juden, Jüdinnen zum Beispiel und andere Opfer des NS. Und die Argumentation ist, wir dürfen wieder vereinigt werden, weil wir so gut erinnert haben. Das ist eine Argumentation, die entsteht aus dem Bedürfnis nach dem Argument, nicht aus der Tatsache, dass man wirklich gut aufgearbeitet hätte. Das können wir nochmal auch sagen, nach den
Zahlen. Ich mache mir gerade eine gedankliche Notiz dazu.
Sehr gut, also da gibt es auch Arbeiten zu, das ist ausreichend aufgearbeitet, dass sozusagen diese Aufarbeitung nicht wirklich stattgefunden hat, sondern vor allem eine Geschichte ist, die man sich erzählt in Deutschland. Und so ein bisschen hofft, je öfter man die sich erzählt, wird irgendwann die Gegenwart sich schon entsprechend verhalten. Aber diese Erzählung der...
Ja, bitte. Nee, sag du. Ich wollte nur sozusagen, Michel Friedmann sagt ja was Ähnliches. Der sagt ja auch, dass dieses ganze Erinnern und dieses, was ihr hier macht als oder was ihr verkauft als Erinnerungskultur, ist eigentlich nur eine Erzählung, die ihr euch gegenseitig erzählt. Ich will gleich im Anschluss, mach mal deinen Gedanken zu Ende, weil im Anschluss will ich darauf hin, was bedeutet das denn eigentlich für die Wirklichkeit? Das wäre die Anschlussfrage, ja. Die kann ich dir ja schon mal stellen.
Ja, also ich komme auch sozusagen, ich laufe jetzt auf die Wirklichkeit zu von 89, 90, wir haben die 90er Jahre. Da fängt es schon an zu sagen, weil wir gut erinnert haben, dürfen wir Deutschland wieder vereinigen. Da, weil wir gut erinnert haben, geht von Deutschland keine Gefahr mehr aus. Und es geht dann weiter. Sagen wir, weil wir gut erinnert haben, dürfen wir das Stadtschloss neu errichten. Ende 1990er, Anfang 2000er Entscheidung. 2006 WM-Weltmeisterschaft in Deutschland. Weil wir gut erinnert haben, dürfen wir die Deutschlandfahnen wieder rausholen. Ein paar Jahre später, weil wir gut erinnert haben, dürfen wir Heimatministerien benennen. Und so weiter und so fort, bis in die Gegenwart. Die Idee ist immer, die Erinnerung selber ist die Legitimationsfolie dafür, sich selber wieder Normalisierung oder Liebe zur Heimat oder deutsche Nationalsymbole oder so zu erlauben. Diese argumentative Verbindung, die ist absolut zentral für eine Legitimierung eines deutschen nationalen Selbstverständnisses und einer, sagen wir, das, was unter Normalisierung in Deutschland heute läuft. Und ich glaube, da muss man sich schon fragen, ob das ethisch überhaupt geht, zu sagen, die Shoah. Wer hätte das gedacht, ja, dass die Shoah, das größte Menschheitsverbrechen, zur Legitimation einer neuen Liebe Deutschlands zu sich selbst werden könnte?
Du sagst es so klar. Ist das auch den Menschen klar, die dann heute im Bundestag zu der Gedenkveranstaltung gehen und sagen, die Gedenkveranstaltung ist letztendlich der Zunder für einen neuen Nationalismus?
Also ich glaube, wie so häufig mit Ideologie funktioniert sie am besten, wenn man wirklich dran glaubt. Also die Leute, ich glaube nicht, dass wir es hier mit einem instrumentellen Verhältnis zu tun haben, was die Leute bewusst einsetzen in den meisten Fällen. Und wenn wir uns die Artikel anschauen, die heute am 8. Mai erscheinen, von Zeit bis FAZ, dann sehen wir, dass die Frage, wofür Erinnerung eigentlich da ist, ja eine Frage ist, die sehr unterschiedlich ausgedeutet wird in den unterschiedlichen Medien und die ja bis zum gewissen Grad auch bis zu einer CDU reicht, die am 9. November letztes Jahr sagt, nie wieder ist jetzt Resolution zu Antisemitismus, jüdisches Leben schützen und gut zwei Monate später mit der AfD zusammenarbeitet, um Asylgesetz zu verschärfen. Das scheint für die CDU kein Widerspruch zu sein. Und allein diese Tatsache, dass man Erinnerungskultur und 8. Mai und so sagen kann und gleichzeitig sagen kann, wir arbeiten mit einer völkischen Partei zusammen, die ja in jedem Sinne gegen dieses nie wieder steht, das muss man, glaube ich, verstehen. Und dann ist man näher dran an diesem sehr eigentümlichen Erinnerungsformation, die eben Erinnerungskultur und Heimatliebe, Erinnerungskultur und Verschärfung der Asylgesetzgebung nicht mehr ausschließt.
Ist das für dich auch ein Beleg, dass jetzt in dem Moment, in dem wir beide miteinander sprechen, hat, also Kontext, gestern Abend schrieb mir eine gemeinsame Bekannte, die du auch kennst, der ich erzählt habe, dass wir beide heute sprechen und schrieb so, ey, redet unbedingt darüber, dass am 8. Mai Alexander Dobrindt die außereuropäischen Grenzen in Polen schließt und Menschen, die Asyl suchen, nicht mehr reinlässt. Redet darüber. Als Beleg dafür, dass wir hier schleichend wieder in eine Sache reinrutschen, die Unmenschlichkeit als Motiv hat. Ist das ein Beleg dafür? Oder ist das einfach dieser so politischer Konsens? Ist jetzt einfach so, das ist jetzt Konsens. Wir schützen, was auch immer schützenswert in diesem Land ist.
Also ich glaube, das hat ganz viel jetzt gerade mit der aktuellen Situation zu tun. Das hat was mit einem wirklich massiven Rechtsruck im bürgerlichen Lager zu tun, der ja von der CDU bis zur SPD reicht, bis in Teile der Grünen rein auch, der sich ja schon letztes Jahr im Januar gezeigt hat als die größten Demonstrationen jemals in Westdeutschland und seit 89, 90 in Ostdeutschland gegen die Pläne von Rechtsradikalen massiver Deportationen abgespielt haben und zeitgleich die damals noch regierende Regierung aus Grüne, FDP und SPD eine Verschärfung von Asylregeln beschlossen haben. Also hier scheinen, die Verschärfung von Asylgesetzen scheint in keinem Verhältnis mehr direkt zu stehen zu dem, was Leute in Bezug auf Erinnerungskultur meinen. Und das hat sich ja durch das Jahr gezogen. Ne? Friedrich Merz, der sagt, also wir müssen die deutsche Staatsbürgerschaft aberkennen, wenn die Leute sich an bestimmte Regeln nicht halten. Auch das ist ja eine alte Nazi-Strategie gewesen, die das Grundgesetz aktiv verhindern wollte, ne? Dass Menschen nicht mehr der deutsche Pass entzogen werden kann. Das war noch Teil der Koalitionsverhandlungen und ist dann erst im Rahmen der Verhandlungen rausgeflogen irgendwann, vielleicht weil es rechtlich doch nicht machbar war. Und diese Verschärfung der Asylgesetze und der Grenzkontrollen jetzt durch Dobrindt, die hat ja auch wieder einen Vorlauf Und zwar auch wieder bei den Demos, die jetzt Ende Januar, Anfang Februar stattgefunden haben, nachdem die CDU ihre eigene Brandmauer in Brand gesteckt hatte, wo Julia Klöckner Anfang Februar beim CDU-Parteitag gesagt hat, also, ne, Klöckner, wir erinnern uns, die CDU ist die demokratische Alternative für Deutschland. Julia Klöckner, die jetzt Bundestagspräsidentin ist, die sagt auf diesem Parteitag, also wir haben doch mit der AfD zusammengearbeitet, um die Juden vor den antisemitischen Migranten zu schützen. Das ist die neue Formation. Die Idee ist, rechte Politik über den vermeintlichen Schutz der Juden in Deutschland mit einer Art erinnerungspolitischem Swag zu verpassen und damit moralisch aufzuwerten und zu sagen, wir machen hier keine rechtsradikale, rassistische Politik, sondern wir schützen eigentlich Juden. Das, glaube ich, ist die neue Formation, die extrem toxisch ist und die, glaube ich, nochmal deutlich macht, dass hier auch Erinnerungskultur keinen Konsens mehr bezeichnet, sondern unterschiedliche Akteure im politischen Raum sehr, sehr unterschiedliche Dinge damit anstellen. Und wir müssen, glaube ich, als, ich weiß nicht, wie wir uns nennen wollen, progressive, aufgeklärte, bürgerliche, was auch immer, antifaschistische Teile dieses Landes uns schon eine andere Idee davon auch ausformulieren, auch ganz konkret vor Augen stellen, was es eigentlich bedeutet, jetzt in der Gegenwart an der Vergangenheit zu arbeiten und an sie zu erinnern.
Ich glaube, dass wir, tatsächlich glaube ich wirklich, dass wir, um jetzt mal so einen LTI-Begriff zu verwenden, wir müssen nicht in den Aktionismus verfallen, sondern wir müssen eine Aktion starten, langsam. Also ich glaube, dass wir, weil ich merke das gerade, wir beide reden wieder miteinander. Hier reden zwei Menschen, die sich selbst wahrscheinlich als sozialdemokratisch links verstehen würden, miteinander darüber, was in dieser Gesellschaft schiefläuft. Ich weiß, dass dieser Podcast von sehr vielen Menschen gehört wird, die ähnlich denken wie wir beide. Aber wir erreichen ja damit eigentlich gar nichts, wenn wir beide uns darüber unterhalten, was gerade, wo es gerade hinschlittert. Und die Frage, die ich dir daraus stellen will, ist, was ich wirklich nicht verstehe, ist, seit eigentlich 89, 90, seit Rostock-Lichtenhagen, ist es eine Debatte, die gesellschaftlich laut hörbar geführt wird, dass die Gefahr besteht, dass Deutschland wieder in so eine Art Neofaschismus, in so eine Art, um es jetzt mal mit so einem ganz linken Begriff zu verwenden, in so einen Imperialismus, und wir beobachten es auch gerade, dass die Wirtschaft diesen Rechtsruck finanziert, hineinrutschen kann. Und trotzdem ist nichts passiert. Trotzdem wurden die meisten Akteure dieses Warnens verlacht und als linke Spinner bezeichnet. Und jetzt geschieht's und es wird immer noch nichts dagegen unternommen. Es passiert immer noch nichts, außer, ja, wo sind die Demos? Nicht mal große Demos sind jetzt mehr da. Also, wie erklärst du dir das gesellschaftlich? So, tolle Frage. Tolle.
Ja.
Also, viel Erfolg jetzt beim Beantworten dieser Frage.
Ja, danke schön. Der Mann für schwere Fragen. Ich glaube, dass das alles viel mehr mit uns, jetzt mal im abstrakten Sinn, aber sagen wir mal, also uns, was du jetzt beschrieben hast, zu tun hat, als Leute gerne glauben wollen. Und das hat ganz, also hat unterschiedliche, sagen wir mal, Dinge fließen da drin zusammen. Eine, glaube ich, sehr sichtbare im Moment ist, dass wir tatsächlich lange Zeit geglaubt haben und gehofft haben auch, dass das Besetzen der symbolischen Ebene ausreicht, um die Realität zu gestalten. Und das bedeutet sowas wie Erinnerungsorte, Erinnerungstage, Reden halten, Demos. Das sind symbolische Handlungen, die darauf zielen zu sagen, wir sind hier, wir wollen X und wir erinnern an das und das. Das ist ja was, was mit den Demos letztes Jahr so eine Art Höhepunkt erreicht hat. Ja, da noch nie gab es so große Demos in Gesamtdeutschland wie letztes Jahr nach diesen Plänen der Rechtsradikalen. Und ich glaube, viele Menschen haben gehofft und vielleicht auch gedacht, weil wir uns daran gewöhnt haben, die letzten Jahrzehnte so zu denken, dass die Demos selber bereits die Handlungen sind, die es braucht. Und ich glaube, da endet einfach gerade eine Ära auch linker Politiken, die sich sehr, sehr stark darauf fokussiert hat, dass die symbolische Ebene quasi die reale Ebene erzeugt. Ne, das ist eine Art postmodernes Konzept, zu sagen, die Sprache erzeugt die Welt. Die symbolische Ebene erzeugt die Welt. Und das ist übrigens der Grund, warum wir antirassistisch, was weiß ich, gendersensibel und so weiter sprechen, ist genau dieser Grund. Zu sagen, weil Sprache die Welt erzeugt, können wir in der Sprache die Welt verändern. Was, wenn das nicht stimmt? Was, wenn die symbolische Ebene zu einer Art Ersatzhandlung wird, um die reale Handlung nicht vollziehen zu müssen. Und ich glaube, dass da die deutsche Erinnerungskultur Vorreiterin drin war, nämlich eine Art der Wiedergutwerdung Deutschlands zu erzählen, ohne sie auf realer Ebene wirklich vollziehen zu müssen. Man hat die Strukturen nicht verändert, man hat die Geschichte verändert, die sich dieses Land von sich selbst erzählt. Und das können wir konkret nachvollziehen. Wir sehen ab 1970 Kniefall Willy Brandt in Westdeutschland, aber in Ostdeutschland ja schon ab 49 im Prinzip, das Installieren dieser Erzählung, wir sind befreit worden oder wir waren die Antifaschisten. Mhm. Die Frage ist ja, was ist die konkrete Handlung, die dem entspricht? Und da sehen wir in Westdeutschland interessanterweise auch ab 1970 überhaupt gar keine Bewegung auf Ebene zum Beispiel der Rechtsprechung. Dass bis 1970 niemand juristisch wirklich belangt wird, das ist ja nicht so super überraschend. Aber dass ab 1970, dieser Ära der deutschen Erinnerungskultur, auch nichts passiert auf juristischer Ebene, das ist dann doch erstaunlich, weil ja die symbolische Aktivität intensiv zunimmt. Das heißt, hier sehen wir ein Auseinandertreten dessen, was wir erzählen und dessen, was dann nicht passiert. Und ich glaube, nach 1989, 90 sind sozusagen all diese Mechanismen in place, um die reale Bedrohung durch rechte Gewalt, die Rückkehr rechtsnationalistischen Denkens in Ost- wie in Westdeutschland, das war ja auch eine intellektuelle Rückkehr dieses Denkens, Botho Strauß ganz vorne mit dabei mit diesem Sammelband, wie ist er, Nachdenken über Deutschland oder so, dass das hier weiter festgehalten wird an der Idee, wir brauchen nur die richtige Erzählung. Ja, wir richten noch einen Gedenktag ein, nämlich den 27. Januar, und dann wird schon sozusagen, dann wird sich das schon erledigen irgendwie.
Vergessen die wenigsten, die meisten vergessen, der ist ganz jung. Das ist ein ganz junger Gedenktag, der 27. Januar. Ich glaube, der ist 2000, Anfang 2000 oder
genau.
So, oder ja.
Irgendwie also so, so in die 2000er, ja.
Genau, das ist kein Gedenktag, der eingerichtet wurde direkt irgendwie nach 45. Und ich habe mich auch immer gewundert, woher der plötzlich kommt. Also der 27. Januar ist natürlich ein gutes Datum mit der Befreiung von Auschwitz, aber so, was war der Anlass dafür? Also zum Beispiel in Israel wird ja, ich glaube jetzt, wann war ich jetzt? Ich war jetzt gerade in Tel Aviv, das war Ende April, Anfang Mai wird ja gedacht. Da gibt es diese berühmte, diese Schweigeminute, 2 Minuten, die Sirene, die klingt, aber man hat so, das öffnet mir gerade wirklich die Augen, dass das Schaffen von diesen Gedenktagen, und als sie geschaffen wurde, habe ich so gesagt, richtig so. Aber jetzt habe ich so, Moment mal, wenn das einfach nur so ein Vehikel ist, um irgendwas zu legitimieren.
Ich glaube, es ist eine Selbstablenkung. Also ich will gar nicht sagen, ich glaube, dass wir diese Strategie, wir haben mit diesen Strategien ja auch viel erreicht. Und ich will gar nicht sagen, dass die falsch waren. Ich will nur sagen, sie funktionieren nicht mehr. Diese Idee, symbolische Ordnung zu verändern, die Realität verändert sich, die funktioniert genau an dem Punkt nicht mehr, wo das mächtige Gegenüber versteht, dass ein anderes Sprechen kein anderes Handeln bedeuten muss. Und das ist genau das, was wir sehen. Die Wiedergutwerdung ohne Wiedergutmachung ist etwas, was der deutsche Staat mittlerweile sehr gut kann. Ja, übrigens genauso, wie er sehr gut Diversität sagen kann, ohne Diversität zu machen. Ja, selbst die CDU spricht mittlerweile die Sprache der jüdischen Vielfalt, ohne dass sie einlöst, was jüdische Vielfalt bedeutet. Nämlich zum Beispiel eine Meinungsvielfalt, die einem im Zweifelsfall auch stresst, auf die man keine Lust hat. Ja, das ist Lebendigkeit. Das müsste ein Schutz jüdischer Lebendigkeit ja eigentlich bedeuten. Wenn man eigentlich jüdische Homogenität meint, dann darf man nicht Vielfalt sagen. Aber es spielt irgendwie keine Rolle. Und ich bin auch so ein bisschen zurückhaltend mittlerweile, zu sehr auf dieser Frage der Begriffspolitiken rumzureiten, weil ich das Gefühl habe, damit lässt sich auch alles anstellen. Du kannst mit Befreiung was Cooles machen, du kannst damit aber auch was total Reaktionäres anstellen.
Was wäre denn cool?
Na, ich glaube, cool wäre, wenn man dieses andere Geschichtsmodell vielleicht sich nochmal vor Augen führt, was ja eins ist, was schon lange existiert, nämlich die Idee, dass Erinnerungskultur bedeuten muss, die Gegenwart so einzurichten, dass sich die Vergangenheit nicht wiederholt.
Ach, der große Traum.
Der große Traum, aber der, glaube ich, ja, das ist, was Antifaschismus im Wesentlichen bedeutet, in der Gegenwart zu kämpfen gegen eine Kontinuität und Wiederholung der Gewalt der Vergangenheit. Und das bedeutet ja auch in einer Situation, die wir jetzt vor Augen haben, bei der eine völkische Partei, die es ja der erinnerungskulturellen Selbsterzählung dieses Landes nach gar nicht mehr geben dürfte, ja, dass also die AfD da ist und dass es jetzt eine Art krisenhaftes Verständnis braucht davon, was jetzt gerade scheitert. Ja. Wir haben das Scheitern der erinnerungskulturellen Hoffnung zweier Länder vor Augen. Ja. Mehrere Generationen haben daran gearbeitet und gehofft, dass sich diese Gewalt nicht wiederholt. Und jetzt haben wir vor Augen, dass diese Partei, die nicht existieren dürfte, dieser Hoffnung nach, doch existiert. Und jetzt sehen wir, ja, dass es nicht geklappt hat.
Ein wesentlicher Politiker aus dieser Partei, aus den 9 Bundesländern, Westdeutscher allerdings, hat heute auf Twitter, vielleicht hast du es auch gesehen, einen riesigen Post gemacht zum 8. Mai.
Ich bin nicht mehr auf Twitter, deswegen, aber ja.
Ich bin da manchmal, um mir so ein anderes schlechtes Gefühl zu machen.
Ja.
Und er schrieb zum 8. Mai, oder er erzählte eben darüber mit einer Argumentation, die ich von den Altnazis nach 45 kenne, die ich von den DVU, NPD, Dritte Heimat Nazis kenne, die ich von Neonazis kenne und auch von der AfD, nämlich von der Zerstörung deutscher Städte. Daran müsse man doch heute gedenken am 8. Mai, sodass was alles kaputt gemacht wurde. Und Ich frage mich, warum 24% laut Sonntagsfrage deutscher Wähler und Wählerinnen auf eine Erzählung reinfallen, die so rechtsextrem ist und so albern und so alt, die überhaupt nichts Neues und Progressives mehr hat und die AfD wählen und sich nicht schämen, das zu. Also, wo ist die Scham, frage ich mich tatsächlich bei der Wahlentscheidung.
Wirklich die demokratische Alternative für Deutschland ist, dann haben wir hier eine Mehrheit für AfD und CDU. Ne? Also ja. Wir haben eine Mehrheit für reaktionäre, letztlich Entlastungserzählung davon, was Erinnerungskultur bedeutet. Ne, wir müssen sozusagen uns klar machen, auch was genau, wofür steht denn diese Argumentation, die von Friedrich Merz über Klöckner bis Spahn im Moment in Stellung gebracht wird, um sozusagen Erinnerungskultur zu einem Instrument der Integrationsdiskussion zu machen. Die Idee ist, dass man sozusagen die Erinnerungskulturdebatte in die Leitkulturdebatte einspeist und sagt, Erinnerungsleitkultur, die anderen haben unsere Lektionen noch nicht gelernt und deswegen müssen sie diszipliniert werden oder das Land verlassen. Das ist sozusagen die Erzählung. Und die Erzählung findet statt in einem Moment, in dem die deutsche Gesellschaft quasi die Widerlegung ihrer eigenen Überlegenheit, ihrer eigenen Aufarbeitung direkt vor Augen hat mit der AfD. Also wir haben eine Situation, die es eigentlich beweist, das Scheitern der eigenen erinnerungskulturellen Bemühungen. Und trotzdem gehen wir raus und sagen den anderen, ihr müsst so sein wie wir. Wo man ja schon fragen muss, aber wie denn? Also was wollt ihr denn von den Leuten, die sich an Erinnerungsleitkultur halten sollen? Was sollen die lernen? Dass man, wie man beispielhaft an die Geschichte erinnert und trotzdem eine völkische Partei beim Viertel der WählerInnen hat? Also was genau ist die Lektion, die wir mitnehmen müssen?
Also eigentlich ist die Lektion, dass wir 80 Jahre lang nicht richtig erinnert haben. Das lerne ich hier gerade in diesem Gespräch mit dir an diesem Tag. Also wir haben ja schon mal ein ähnliches Gespräch geführt, wo wir auch zu einem ähnlichen Schluss gekommen sind, nur nicht so radikal wie heute. Aber an diesem Tag wird es auch nochmal deutlich. Also wir hätten gar nicht miteinander sprechen müssen. Erinnerungskultur ist gescheitert, wenn eine CDU, AfD solche politischen Entscheidungen trifft. Und es ist ja total symbolstark als eine der ersten politischen Aktivitäten dieser Partei, dieser Regierungspartei CDU, ist es, hilfesuchende Menschen abzuweisen. Da ist nicht, wir investieren in die Bildung, da ist nicht, wir machen das Semesterticket günstiger, da ist nichts, wir machen die Autobahnen besser oder wir machen die Flughäfen besser oder wir versuchen die Wirtschaft zu retten. Die SPD sagt heute, Energiepreise werden billiger, die CDU sagt, wir weisen Menschen ab.
Also und das Entscheidende ist, dass das alles begründet wird mit nie wieder ist jetzt. Ich glaube sozusagen, da wird es zum Scheitern. Da merkt man, dass Erinnerungskultur zu einer Art völlig arbiträren, leerem Signifikanten wird, den jeder und jeder so benutzen kann, wie er oder sie will.
Und das ist, drauf.
Das ist im zweiten Schritt sozusagen das ist letztlich Schuldabwehr. Zu sagen, also die Schuldigen, das sind die Migranten, das bedeutet, und die linken Juden und so, das bedeutet Schuldabwehr. Das bedeutet am Ende, die deutsche Seite ist nicht mehr schuld, weil sie hat ja aufgearbeitet, aber die anderen haben es noch nicht verstanden. Ganz klassisch, übrigens auch antisemitische Art des Umgangs mit der Shoah. Und das sozusagen müssen wir uns, glaube ich, auch immer klarer machen und deswegen ist unser Gespräch heute radikaler als vor zwei Jahren, weil die Zeiten radikaler geworden sind, weil sich es mehr zuspitzt, dass der Anti-Antisemitismus einer Trump-Regierung oder der Anti-Antisemitismus einer CDU in Deutschland, zumindest dieses rechten Flügels der CDU, der jetzt an der Macht ist, dass der letztlich auf eine antisemitische Fantasie vom jüdischen Gegenüber zuläuft und auf eine antisemitische Abwehr von Schuld.
Okay, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine extreme Herausforderung. Also ich stelle mir gerade vor, ich höre das gerade und ich weiß durch die Analyse und muss verstehen, dass Gedenkkultur ein Anti-Antisemitismus erzeugt hat, der total gefährlich ist. Das ist ja wahnsinnig gefährlich, was gerade passiert. Ich frage mich, wer hat da eigentlich wen befruchtet? Ist das Deutschland sogar eine globale Verantwortung für das, was gerade diese Rechtsrücke, nenne ich es jetzt mal, die global passieren mit Trump in Frankreich, Ungarn, Österreich? Wer ist denn da das Vorbild eigentlich?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, sozusagen diese Idee der Vorreiterrolle Deutschlands in Bezug auf Erinnerungskultur, die stimmt auf eine Weise, nur anders als wir uns das bisher erzählt haben. Die Vorreiterrolle Deutschlands besteht darin, dass klar wird, dass man das eigene Schuldeingeständnis nicht an die Veränderung der Strukturen koppeln muss, sondern es kann auch als Grundlage für eine neue Überlegenheitsgeste dienen. Und das ist was, glaube ich, Schule macht. Diese Idee, dass das Anerkennen der Gewalt der Vergangenheit, zum Beispiel in Kanada, um mal ein unverdächtiges Land zu nehmen, Da ist es auch so, dass die Gewaltgeschichte gegenüber der First Nations in Kanada mittlerweile bei Veranstaltungen am Anfang anerkannt wird. Wir erkennen an, dass diese Veranstaltung auf dem Gebiet der sowieso First Nations stattfindet und zeitgleich aber diese Anerkennung überhaupt keine Folgen hat. Das heißt, am Ende sagst du, wir erkennen an, dass wir euer Land geklaut haben. Und
aber wir bauen trotzdem Rohre durch.
Ja, wir sagen vielen Dank dafür. Und das, glaube ich, ist, ne, so erleben wir das, also würde ich sagen, so ist es, wenn man das mal nicht aus einer deutschen Perspektive, nicht jüdischen deutschen Perspektive sieht, die im Prinzip sagt, na, man muss sich doch versöhnen nach so einen Sachen, also die so diesen Automatismus ansetzt, sondern stattdessen nochmal guckt, was passiert hier eigentlich, dann sagt doch die deutsche Seite, hä, wir haben doch hier jetzt 80 Jahre Kerzen angezündet und Gedenkorte gebaut, warum ist es nicht wieder gut?
Aber was machen wir denn jetzt?
Ja, also ich glaube, ich habe ja schon angedeutet, dass ich glaube, dass wir ein klareres Verständnis von einem vielleicht antifaschistischen Verständnis von Erinnerungskultur brauchen. Ich glaube, es braucht eine Kritik der Erinnerungskultur. Und das ist was wir bisher vielleicht weniger im Zentrum hatten, weil Erinnerungskultur ein vor allem positiver Begriff war, der gar nicht so sehr als eine Art sozusagen Ideologieproblem vielleicht im Raum stand. Und wir erleben einfach jetzt, wie eine neue Rechte sowohl den Anti-Antisemitismus als auch diese Idee der Lehren aus der Geschichte mobilisiert, um ihre eigenen rechten Politiken durchzusetzen. Und das ist genial, weil natürlich die deutsche Seite eine Sache unbedingt vermeiden will, und es ist schuld zu sein. Und sobald ihr die andere Seite Antisemitismus vorwerfen kann, bist du schuld. Und ich glaube, das ist was, dass sozusagen das nicht auf die leichte Schulter zu nehmen und zu sagen, ja, tatsächlich ist in einem Raum wie Deutschland Antisemitismus eine Struktur, die für alle gilt. Für Linke wie für Rechte, für MigrantInnen wie für Deutsche, dass das sozusagen eine Realität ist, in der wir leben. Das ist das, was strukturelle Diskriminierung ja auch bedeutet. Genau wie andere strukturelle Diskriminierung wie Rassismus oder Sexismus oder Ableismus oder so Strukturen sind, die für uns alle, die wir verinnerlicht haben. Und zeitgleich aber immer wieder zu prüfen, ob die Argumentationen, die damit angestellt werden, weil X da ist, darf man Y machen, ob die so funktioniert, ob die auch ethisch haltbar sind. Sowas wie die Shoah als Argumentationsbegründung dafür, Asylgesetze zu verschärfen. Ich würde sagen, das ist ethisch nicht vertretbar, die Shoah als Argumentation dafür, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Das ist ein völliger Widerspruch. Ich glaube, das müssen wir schärfer in den Blick bekommen.
Ist das eigentlich aus Kalkül entstanden oder ist das eine Zufälligkeit der Erinnerungs-, also das, was du gerade beschreibst als Konsequenz, dass diese Erinnerungskultur zu dem geführt hat, wo wir jetzt sind, hat es irgendein rechter Think Tank, aus dem dann vielleicht die FDP irgendwann entstanden ist, haben die das durchdacht, dass wir, wenn wir das so machen, können wir eigentlich weiter so sein, wie wir sind?
Ein Zufall ist es nicht. Ich glaube, wir können sehr genau die Genealogie, die Geschichte dieser langsamen Entwicklung der Erinnerungskultur als Legitimation für die eigene nationale Normalisierung nachvollziehen, ne? Lars Klingbeil, der ja nun jetzt auch seitdem nochmal eine steile Karriere hingelegt hat. Lars Klingbeil hat damals noch als SPD-Generalsekretär eine Rede gehalten, um zu erklären, was Zeitenwende bedeutet, war das noch, damals nach dem Ukraine-Krieg, also Eskalation. Da hat er bei dem SPD-Parteitag im selben Jahr 2022 gesagt, also Zeitenwende bedeutet, dass wir nach 80 Jahren außenpolitischer Zurückhaltung auch militärisch wieder einen Führungsanspruch erheben müssen. Das muss man sich klar machen, dass hier die 80 Jahre Erinnerungskultur oder 80 Jahre Bewusstsein für die Gewalt, die von Deutschland zweimal ausgegangen ist, als außenpolitische Zurückhaltung neu erzählt wird. Und da hinzukommen, also das braucht 80 Jahre Erinnerungskultur, da kommst du nicht einfach so hin nach 45, dafür musst du erstmal diese unterschiedlichen Schritte durchlaufen, die wir jetzt in sehr kursorisch, sozusagen nicht umfassend geklärt haben, aber die ich in meinen Büchern mir nochmal genauer angeschaut habe, wie eigentlich kommen wir von diesem Punkt, absolute Niederlage, Deutschland liegt in Trümmern, Deutschland hat sozusagen, die Zerstörung der Städte ist ja nicht irgendwie von den anderen gekommen, sondern die hat man sich selbst ja tatsächlich
Das ist ja die einfachste, also das ist ja das, was ich auch auf Nazi-Demos, wie oft habe ich dieses, sag mal, Leute, habt ihr vergessen, dass nicht wir uns, also das ist jetzt nicht zufällig passiert, dass die deutschen Städte kaputt gebombt sind, also man war ja früher aus politischer Überzeugung auf Nazi-Demos, gegen Nazis natürlich, und später war ich einfach beruflich auch sehr viel da. Das ist als eins der Hauptargumente, ist diese Zerstörung der deutschen Städte, und das finde ich immer so bizarr. Es ist irgendwie so das Vergessen des Grundes, warum diese Städte zerstört sind. Und interessanterweise auch in dem Tweet heute die komplette Auslassung der Shoah. Da stand nicht einmal, ging es dann irgendwie um 6 Millionen tote Juden und Jüdinnen, gar nicht. Und das fand ich schon sehr interessant.
Ja, ja, das Abgefuckte an der Situation ist doch, dass das von deutscher Seite jetzt immer weiter Mainstream wird. Das kommt von den rechten Rändern, geht jetzt immer weiter in den Mainstream. Und es ist wie, man hat ja ein Unwohlsein damit. Man sieht ja, dass die AfD und das, was die CDU da gerade veranstaltet, irgendwie, dass das nicht cool ist, dass da gerade irgendwas schief läuft und so. Aber man will unbedingt vermeiden, bei der Frage danach, wer schuld ist, auf sich selbst zu stoßen. Das meine ich auch mit, man will sozusagen auf gar keinen Fall schuldig werden. Und diese deutsche Gesellschaft müsste ja sich selber fragen, was sie falsch gemacht hat, wenn wir eine Mehrheit in Deutschland haben für diese Art von Neudeutung und Politik. Und weil man da auf gar keinen Fall drauf stoßen will, sucht man nach anderen Schuldigen. Und die findet man da, wo man sie schon immer gefunden hat, bei den Ausländern, bei den Juden, bei den Linken, bei den Kulturschaffenden so. Und genau so läuft es doch gerade. Ja? Am Ende sind indonesische KünstlerInnen oder ein Kameruner Intellektueller mehr schuld am deutschen Antisemitismus als die AfD.
Welche Konsequenzen hat es denn, wo es spürbar wird, nicht für Linke, MigrantInnen, Kulturschaffende, Medienschaffende, wo merkt ein ganz normaler Bürger, eine ganz normale Bürgerin, dass hier gerade was schiefläuft? Wann fangen die an, das zu merken? Also es gibt ein Beispiel, was ich nennen möchte. Der CSD in Berlin hat kaum noch Sponsoren aufgrund dieser Änderung von LGBTQ, Queerness jetzt kein unterstützenswertes Gut mehr ist, springen die Firmen ab. CSD in Gefahr. Ganz viele CSDs europaweit in Gefahr aus diesen Gründen. Also da merkt dann der Berlin-Besucher zum Beispiel, der für den CSD kommt, oh ja, hier betrifft mich das. Gibt es noch mehr Beispiele, wo richtig bei ganz normalen Leuten was ankommt?
Also sozusagen die Frage wäre ja, ob ganz normale Leute da überhaupt ein Problem mit haben. Also das nochmal, Ideologie funktioniert dann am besten, wenn man das Gefühl hat, das ist sozusagen zwingend. Ja, Es braucht immer eine Erklärung, die bestenfalls mit deinem Bedürfnis übereinstimmt und dann glaubst du die bereitwillig. Und wenn du eh schon denkst, dass Migrantinnen das Problem in Deutschland sind, dann ist es für dich sozusagen eine dankbare Erklärung, wenn du sagst, also die Situation in Deutschland ist gerade darum schlecht, weil Migrantinnen sich schlecht benehmen. Dass die eine viel zu kleine Gruppe sind oder Asylsuchende oder so, viel zu kleine Gruppe sind, um diese Art von Verschiebung gerade zu verursachen, dass also dieses Viertel der Zustimmung für die AfD aktuell auf jeden Fall von der dominanzdeutschen Gesellschaft selber ausgeht und deswegen eine Art Selbstbefragung stattfinden müsste, das blendet man bereitwillig aus. Ja? Aber es finden natürlich ganz konkrete Prozesse der rechten Landnahme im Moment statt, die wir, glaube ich, in den großen Städten, vor allem in den Innenstädten, auf diese Weise noch nicht erleben, aber die, wenn man mit Leuten aus Magdeburg oder mit Leuten aus Gera oder mit Leuten aus Rheinsberg in Brandenburg spricht, dann wird klar, dass das schon sehr, sehr weit vorangeschritten ist. Ne? Und an jedem dieser Orte lassen sich sehr genau nachvollziehen, wie diese Landnahme stattfindet. Und ich glaube, ein Freund von mir, David Begrich, der da Miteinander e.V. macht, in Sachsen-Anhalt, der hat mir bei dem Telefonat kürzlich beschrieben, wie er den Eindruck hat, er kommt immer in die großen Städte und kommt sich vor wie so ein Krisenjournalist, erzählt dann was über die Krisengebiete Ostdeutschland und dann sind die Leute froh, wenn er wieder geht. Und ich habe das auch erlebt. Ich rede mit Hamburg, mit einem Träger da, einem großen, großen Träger und wir reden über die Inhalte, um die es gehen soll auf dem Panel und die Personen sagen, also die AfD, die ist für uns hier in Hamburg eigentlich kein Problem. Und ich denke mir, das ist, also sozusagen, wir haben jetzt noch die Möglichkeit gerade mit den Ressourcen, die große Städte bereitstellen und auch den Schutzräumen, die diese großen Städte bereitstellen können, etwas gegen diese Art von Landnahme zu unternehmen. Aber dafür braucht es halt mehr als Demos und dafür braucht es auch mehr als Lichterketten, sondern dafür müssen wir verstehen, dass die Instrumente einer bürgerlichen Mitte, um sozusagen die Rückkehr der Rechten zu verhindern, dass die so nicht funktionieren. Und das ist, glaube ich, da kann der 8. Mai uns hervorragend dafür dienen. Auch die Nazis sind ja am 8. Mai 45 und davor nicht besiegt worden mit Lichterketten und Dialogen, sondern mit einer handfesten Gegenwehr. Und das ist das, was Antifa ja auch in diesen Orten jenseits der großen Städte immer bedeutet hat und was heute auch noch bedeutet oder heißt oder erklärt, warum ich da weiter auftreten kann. Weil da am Ende Leute sind, die für meinen Schutz bereitstehen, wenn die Rechten kommen und probieren, Gewalt auszuüben. Ich glaube, das ist leider, aber vielleicht auch auf eine schöne Weise eine Tradition, an die wir uns wieder stärker erinnern müssen. Wieder stärker uns zu verbinden mit dieser Art von Gegenwehr.
Ist es vielleicht sogar, also ich sträube mich immer so ein bisschen so, dieses Geschichte wiederholt sich, weil ich finde, das macht, schwächt die Geschichte ab. Sie wiederholt sich nicht meiner Meinung nach, sondern sie passt sich an die Begebenheiten der Gegenwart. Aber passiert nicht gerade tatsächlich etwas sehr Vergleichbares? Und zwar, die rechte Kräfte, konservative Kräfte, haben Geld und ein ungesundes Selbstbewusstsein. Und linke und sozialdemokratische Kräfte knabbern am Hungertuch, siehe Berliner Kulturpolitik, und sind völlig, haben gar kein Selbstbewusstsein mehr. Diese breite Brust fehlt.
Also ich glaube, dass wir gerade tatsächlich erleben, dass ideologische Kämpfe über den Entzug von Finanzmitteln vermieden werden. Also man muss ja politisch nur mit denen debattieren, die weiter Geld haben. Wenn deine Initiativen schon vorher eingestellt wurden, hast du kein Diskussionsproblem mehr. Also ich glaube, das ist eine gezielte Arbeit, die eine rechte Kulturpolitik jetzt auch in den nächsten Jahren auf Bundesebene machen wird, dass diese Art von Diskussionen nicht mehr stattfindet. Ja. Genau, angekündigt. Also Wolfram Weimer ist ja nun wirklich ein schillerndes Beispiel für einen Kulturkämpfer. Und auch da, Sprache bedeutet gar nichts mehr. Weimer setzt sich dann hin, der spricht sozusagen in seinen Texten von sowas wie Multikulti ist ein Akt der kulturellen Selbstvernichtung im Sinne der Erinnerung, im Zeichen der Erinnerungskultur in Deutschland. Also hart rechtsradikale Position, wirklich hart. Und setzt sich dann im Interview hin und sagt, also ich bin ein Minister der bürgerlichen Mitte, ich will hier gar nichts polarisieren. Man darf den Leuten nicht glauben, wenn sie irgendwas sagen. Man muss sich hinsetzen und gucken, was machen sie konkret? Wie haben sie in der Vergangenheit Politik oder Journalismus in diesem Fall gemacht? Ja? Das heißt, wir haben zu tun einerseits mit dieser Idee oder mit dieser vorideologischen Art des Entzugs von Mitteln, um diese Art von Konflikt zu vermeiden. Gleichzeitig findet da was statt, was, glaube ich, vielleicht von rechts gerade ein bisschen unterschätzt wird. Und das ist, dass du in dem Moment, wo du die Leute nicht mehr finanzierst, sie auch nicht mehr kontrollieren kannst. Irgendwie, ich weiß in der Vergangenheit, ich weiß gerade nicht genau, wer es war, vielleicht war es Rolf Hochhuth oder so, diese Idee, wenn du eine zivilgesellschaftliche Bewegung killen willst, finanziere sie. Weil du dann nämlich immer sagen kannst, mach das doch ein bisschen weniger, dann kriegt ihr die Millionen. Mhm. Also du hast immer so einen kleinen Druck drauf, dass die Leute nicht ganz so radikal sind, dass sie am Ende ja auch sozusagen an den staatlichen Mitteln hängen und deswegen sagen, naja, besser, wir kritisieren das als das. Ich sage das auch als jemand, der es selber kennt. Ich sage das gar nicht als, sozusagen, ich gucke da nicht nur rauf, ich kenne das von mir selbst so. Und in dem Moment, wo die Finanzen wegbrechen, sind wir ja eher in einer Art Situation Antifa-Räume in den 90er Jahren in Ostdeutschland, die ja auch keine Finanzierung oder sowas größtenteils hatten. Und in dem Moment entsteht das Potenzial für eine Zivilgesellschaft, die tatsächlich ein Korrektiv für den Staat ist, die tatsächlich plurale Demokratie macht und Antifaschismus in einem Punkt, an dem der Staat als Partner für plurale Demokratie sich immer weiter zurückzieht. Und das, muss ich sagen, ist ja auch ein, also nicht, dass das schön ist, aber ich glaube, das ist das, wo es jetzt als nächstes hingehen wird. Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum eine ostdeutsche Antifa im Moment für meine Wahrnehmung immer stärker wird. Ich war jetzt gerade beim Tourabschlusskonzert von Waving the Guns vor anderthalb Wochen, eine Rostocker, linke, manche würden sagen linksradikale Rap-Crew. Und ich habe das Gefühl, da ist richtig Energie drin. So, die Leute, die können uns jetzt erklären, was es bedeutet, konkret Räume zu stabilisieren und aufrechterhalten gegen diese Drohung von rechts.
Willst du was ganz Interessantes und Passendes dazu wissen? Und zwar war ich vor 4 oder 5 Wochen Gast bei Kurt Krömer im Podcast und wir beide haben erörtert, was wir jetzt eigentlich tun müssten und sind auf die Idee gekommen, ey, wir müssten jetzt eigentlich mal so eine Art Salon gründen. Wir können nur reden. So, ich kann keine Waffe halten, ich kann irgendwie keinen Protest leiten und leisten. Auch als Journalist kann ich mich nur bedingt politisch äußern, aber habe für mich beschlossen, jetzt ist die Zeit gekommen, wo ich mich als Journalist einfach auch positioniere. Das ist vorbei, dass ich jetzt irgendwie sage, da halte ich mich raus, ich muss da ganz neutral bleiben. Und es passiert. Also sozusagen, wir haben einen Veranstaltungsort, hat sich gemeldet bei Instagram bei mir und hat gesagt, ich biete euch die Fläche, kommt her, lasst uns treffen. Ich würde auch gerne dich dazu einladen, Max, dass man einfach auch untereinander, miteinander, eigentlich sogar unideologisch vernetzt ist, damit man weiß, was passiert. Weil ich finde, das ist die richtige Zeit, dass man sich nicht in ideologischen Räumen aufhält und sich untereinander vernetzt, sondern wir müssen übergreifend vernetzt sein.
Also ich finde es super spannend. Ich glaube, ich stimme dir zu, dass das jetzt passieren muss. Und ich glaube, dass wir dafür auch da wieder, wir haben die letzten Jahrzehnte bestimmte Art von Politik gemacht. Ich bin da drin sozialisiert, ich nehme mich da gar nicht raus. Ich auch. Diese Idee der symbolischen Ebene, diese Idee der sozusagen Repräsentationskritiken und so, also das, was ja auch desintegriert euch bis zum gewissen Grad gewesen ist als eine Intervention damals im Gorki-Theater über die Art und Weise, wie Juden in der deutschen Erinnerungskultur inszeniert werden. Ich glaube nach wie vor, dass das eine wichtige Arbeit ist, aber es war doch eine Arbeit, die relativ stark getrennt stattgefunden hat, in den verschiedenen Räumen, die einem gesellschaftlich vorgegeben werden, als ihr seid die Juden, ihr seid die Migras, ihr seid die Queers und so weiter und so fort. Und vielleicht ist jetzt so ein Punkt erreicht, an dem klar wird, dass wir mit dieser Art von Trennung irgendwie, wir haben uns da, das ist auserzählt, wir haben uns da so wie das Maximum daran rausgeholt, inklusive postmigrantisches Theater und so weiter. Und gleichzeitig haben wir in dieser Zeit aber auch schon Konzepte und Ideen entwickelt, die darüber hinausweisen. Das heißt, diese ganzen sozusagen bürgerlichen Takes auf Woke und so weiter, die kommen viel zu spät. Ja, das hätten die vor 20 Jahren machen können, dann hätten sie sozusagen noch unsere Arbeit getroffen. Wir sind schon woanders. Und dieses Woanders ist genau der Punkt, an dem sowas wie eine Arbeit zwischen den Gruppen, über die Gruppen hinweg stattfindet. Eine Arbeit übrigens, die super nervig ist. Und das, glaube ich, der zweite Punkt, den wir tatsächlich, wo wir irgendwie wie erwachsen werden müssen, ist diese Idee, dass ich bei meiner politischen Arbeit einen Anspruch auf Verletzungsfreiheit habe. Ich glaube, jede
und Richtigkeit.
Richtigkeit, Gutheit, Verletzungsfreiheit, das ist jede U-Bahn-Fahrt beweist einem das Gegenteil. Dass sozusagen Gesellschaft ist eine Zumutung und natürlich ist politische Arbeit auch eine Zumutung. Und ich glaube, es ist wichtig, sich selber das klarzumachen. Es ist völlig in Ordnung zu sagen, ich bin gerade erschöpft, ich brauche jetzt meine Ruhe. Oder ich möchte nicht in jedem Feld, in jede Sache reingezogen werden. Das ist nicht mein Kampf. Absolut legitim. Aber wenn ich irgendwo reingehe, dann bedeutet das schon auch, dass ich mich bereit mache, Dinge 100-mal zu erklären, dass ich mich bereit mache, mit anderen Perspektiven konfrontiert zu sein, die ich nicht teile und die ich auch verletzend finde bis zu einem gewissen Grad und zu sagen, pass mal auf, ich erkläre dir das jetzt mal und erwarte, die andere Seite sagt, okay, ich höre dir zu. Und dass das sozusagen der Unterschied ist zu einer Rechten, die sagen würde, ich höre dir nicht zu, das ist mir scheißegal, du bist mein Feind. Dass das sozusagen die entscheidende Konfliktlinie ist, um diese linken Infights ein bisschen runterzufahren, in die wir ja auch vielleicht aus guten Gründen uns immer wieder hineinbegeben, die aber möglicherweise jetzt zu einem Zeitpunkt, wo es ans Verlieren geht, wieder auch auf politischer Ebene ans Verlieren geht, uns jetzt einfach aktuell nicht mehr besonders weit bringen. Ja.
Es ist, als jemand, der wirklich viel Zeit in Radikalen in diesen Gruppen verbracht hat, also nicht nur von außen drauf geguckt hat, der Grund, warum sie sich durchgesetzt haben, war, weil sie untereinander einen Konsens gefunden haben. Rechtsextremismus in Deutschland ist so stark, weil sie nicht mehr so verstritten sind, wie sie es mal waren. Weil die Völkischen zurechtkommen mit irgendwelchen Neonazis, weil sie sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen können. Und zwar Nationalismus. Das ist unsere Idee. Und das ist mir egal, ob ich was ganz anderes denke als du. Alleine, dass Rechtsextremismus zurechtkommt, mit der AfD ist ein Beleg dafür, dass sie ihre Differenzen überwinden für eine höhere Idee. Und ich meine, es ist erschreckend zu sagen, dass wir als Sozialdemokraten, als Humanisten, als Antifaschisten das lernen müssen. Nicht mehr uns gegenseitig vernichten zu wollen, ich muss diese harten Worte verwenden, weil der Streit innerhalb unserer Bubble ist so groß und dieser Vernichtungswille so groß, dass man, wer Recht hat, will Recht haben. Das müssen wir überwinden. Sonst sehe ich wirklich mit hochgerissenen Armen und aufgerissenen Augen blicke ich auf das, was uns schützt vor diesem Neofaschismus, der da auf uns zukommt. Das war ganz deutlich. Jetzt hat man jetzt, glaube ich, also jetzt muss ich mich gar nicht mehr verheimlichen hier, was meine Haltung zum Leben und zur Welt ist.
Ich glaube, es ist wichtig, also es gab mal, während der Pandemie hat Drosten mal gesagt, skalieren, nicht eskalieren. Das war so ein Sticker oder irgendwie so ein Meme oder so, was ich ganz cool fand. Und ich glaube auch da wieder, die letzten Jahrzehnte waren Jahrzehnte, in denen tendenziell Dinge wie so auf der gleichen Ebene verhandelt wurden. Also Sprachgewalt und reale, also sagen wir mal sowas wie physische Gewalt, wurde tendenziell auf einer gleichen Ebene verhandelt, weswegen man ja auch sagen konnte, deine Art von sozusagen Sprechhandlung ist genauso schlimm oder ist sozusagen, kann ich genauso eskalieren wie eine real stattfindende Übergriffigkeit auf physischer Ebene, ne? unter dem Schlagwort strukturelle Diskriminierung. Und das hat ja einen gewissen Punkt, den ich auch verstehe, dass es sozusagen hat miteinander zu tun. Das, was man spricht, ist das, was man tut irgendwann. Gleichzeitig ist es nicht das Gleiche. Und ich glaube, es ist total wichtig, sich klarzumachen, dass eine AfD gerade sich anschickt, die Demokratie umzubauen, während eine Diskussion, die ich in meinem kleinen Plenum führe, diese Art von Effekt gar nicht haben kann. Mhm. Und ich glaube, es ist wichtig, die eigene, sagen wir mal, die Intensität der eigenen Reaktion auch ein bisschen daran zu orientieren, wie groß die Gefahr ist. Das, glaube ich, ist was irgendwie, und ich glaube, es hilft manchmal auch in der eigenen Machtlosigkeit, die Intensität an Punkten hochzudrehen, wo man glaubt, dass man was tun kann, während man sie bei den großen Fragen, sowas wie die AfD ist stärkste Kraft bei Umfragen in Deutschland, nichts tun kann und darum eskaliert man das auch nicht so stark. Ich glaube, es ist wichtig, das so ein bisschen gerade zu ziehen für sich selbst und sich nochmal klar zu machen, was sind auch die Einflussräume, die ich gerade habe und wie gehe ich damit um? Also auch so im Verhältnis Außenpolitik, Innenpolitik. Innenpolitik ist was, darauf können wir alle Einfluss nehmen. Ja? Die deutsche Außenpolitik ist wirklich relativ weit weg von der realen Handlungsmacht, die ich zumindest verspüre hier in Deutschland, in der aktuellen Situation. Und vielleicht ist das was auch in so linken Räumen, in so progressiven Räumen hilfreich wäre bei der Diskussion, dass wir sagen, A, wir sind uns nicht einig, B, ich teile auch bestimmte Positionen nicht und ich finde die auch wirklich falsch, aber es ist jetzt gerade auch wirklich nicht so zentral für die Debatte. Mhm. Schaffen wir das auszuhalten? Schaffen wir es, den pluralen Raum auszuhalten, in dem wir nicht in jedem Punkt uns einig sind? Ich glaube, darauf wird es ein bisschen hinauslaufen, wenn man eine starke Position oder vielleicht auch einfach eine funktionale Position für die nächsten Jahrzehnte, fürs nächste Jahrzehnt entwickeln will.
Glaubst du, dass linke Räume gerebrandet werden müssen? Weil linke Räume sind wir beide. Die sind unattraktiv.
What?
Also nicht als Typen. Die sind, ich finde, also wer hat denn Bock, wenn du wirklich so, wer hat denn Bock nach irgendwie, ich habe lange gearbeitet, irgendwie ich habe 2 Kinder zu Hause, sich dann noch in diese Debatten reinzustürzen, um die Demokratie zu retten? Das muss irgendwie, die Hürde muss kleiner sein für diese Räume, in denen wir uns bewegen.
Ich meine, mich beeindruckt ja schon so ein bisschen diese Leute, die in Sachsen seit Jahren jeden Mittwoch auf die Straße gehen, oder jeden Montag, ich weiß nicht, um ihre Demonstrationen zu machen. Scheinbar geht es ja doch, wenn man motiviert genug ist, wenn man auch genug Angst hat, sozusagen vor dem, was gerade passiert vielleicht. Ich glaube aber, eine Antwort darauf ist schon Kunst. Also ist schon zu sagen, die Aufgabe von mir als Intellektuellen, von mir als Künstler ist schon auch immer wieder Anordnung zu finden, die für die Leute interessant oder auch fresh sind. Wo ich sage, guck mal, wir bieten euch was an, das ist auch lustig, das ist auch, das hat irgendwie eine Aktualität, das hat eine Emotionalität, das holt euch irgendwie da ab, wo ihr gerade seid und das bieten wir euch an als Perspektive. Das ist was, wo ich sagen würde, das ist schon auch die Aufgabe einer vielleicht klugen Kuration, eines klugen Schreibens, dass genau diese Art von
Mobilisierung
stattfinden kann. Ein Gedanke noch, und ich glaube, es reicht nicht, das nur moralisch zu begründen. Ihr müsst links sein, weil es ist das Richtige, ist sozusagen, das ist Unsinn, glaube ich. Man muss schon immer wieder erklären, warum die Position, die man gerade einnimmt, eine Position ist, die für andere Leute auch Relevanz haben soll.
Ich werde an der Stelle den Begriff Unterkomplex kurz mal verwenden. Wäre es nicht die Aufgabe von Menschen, die in der Lage sind, komplexe Inhalte unterkomplexer darzustellen, damit sie erreichbarer und greifbarer sind? Und das meine ich im Übrigen mit dem Begriff Unterkomplex, dass du aus einer komplexen Position, also aus einer Position heraus, in der du komplexe Zusammenhänge erkennst, sie unterkomplexer formulierst, um sie zugänglicher zu machen. Müssen wir so agieren? Sollten wir so, nicht müssen, sollten wir so agieren als diejenigen, die die Zeit und die Mittel und die Möglichkeiten haben, die ganze Zeit nachzudenken?
Also ich würde die Unterscheidung noch ein bisschen erweitern und sagen, es gibt komplex und kompliziert. Ich würde sagen, man muss komplexe Dinge nicht kompliziert erklären. Und es ist immer die Frage, wie viel Zeit habe ich gerade, um Dinge wirklich, um sozusagen, wie tief kann ich gehen in der Ausdifferenzierung? Weil natürlich alles immer noch Aspekte hat, die ich noch nicht erwähnt habe. Das könnte man als Kontingenzproblem bezeichnen. Also wir können sozusagen immer alles erklären oder auch gar nichts. Und dazwischen siedelt sich eine Erklärung an. Ja, man hat sozusagen, man kann endlos über das Phänomen Deutschland reden oder man kann einen Satz sagen. Und die Frage, wie tief gehe ich da rein? Also ne, das ist eine Frage der konkreten Situation, in der ich mich befinde. Und ich werde auf einer Konferenz anders reden als bei einer Lyriklesung. Und ich werde bei einer Lyriklesung anders reden als auf einer Demo. Dass man das justiert, dass man das sozusagen hoch und runter dreht, je nachdem, was gerade ansteht, das, glaube ich, ist total wichtig. Und das gehört zu einer sozusagen reflektierten Art, einer öffentlichen Arbeit zu tun. Und da wir beide öffentlich arbeiten, würde ich sagen, das ist Teil unserer Fähigkeiten und auch der Herausforderungen, vor denen wir immer stehen, wenn wir eingeladen sind, uns einzubringen an Orten.
Hast du Angst? Fühlst du dich bedroht in diesem Deutschland, in dem wir beide jetzt leben?
Also kurze Antwort ja, längere Antwort, es gibt so eine Bewusstseinsspaltung. Ich habe eine Zeile geschrieben in einem Gedicht, die ist, da plant die eine Hälfte des Hirns die Flucht, während die andere behauptet, dass man sie mit den Füßen voran aus diesem Land tragen muss. Also beides ist irgendwie da. Ne? Ich bin erzogen worden von einem Vater, der gesagt hat, nächstes Mal gehen wir früher. Wir lassen nicht noch einmal zu, dass wir das nicht glauben. Wir wissen genau, wozu dieses Land fähig ist. Und das ist übrigens das, was Erinnerungskultur für uns bedeutet. Immer wieder sich klarzumachen, was dieses Land getan hat und was es auch jetzt noch tun wird.
Die Menschen.
Und was sozusagen, dass man sowas wie die AfD, ich bin sozusagen am absolut anderen Ende davon zu unterschätzen, was die vor Augen haben. Und das macht mir Angst. Und ich glaube, dass diese Angst wichtig ist. Ich glaube, es wäre gut, hätten mehr Menschen Angst. Und das ist für mich ein Riesenrätsel, warum die Leute nicht jede Nacht schweißgebadet aus Albträumen erwachen, wenn sie die Hochrechnung der AfD sehen, aber zeitgleich glauben, die größten Probleme, die gehen von den Unis aus oder so. Ich verstehe es nicht. Es ist mir wirklich ein Schleierhaft und was da an sozusagen Verschiebung stattfindet, nachdem wir doch historisch genau wissen, was eine Rechte in Deutschland ausgelöst hat. So. Und zwar auch den deutschen, meinetwegen den deutschen Städten, wenn man schon nicht den ermordeten Juden und Jüdinnen, Sinti und Roma und so weiter nachtrauert, dann doch zumindest den eigenen öffentlichen Räumen, die einfach aussehen wie Scheiße. So. Also ich meine, das ist doch sozusagen eine, das ist doch was, das muss man schon doch aus dem Selbsterhaltungsbedürfnis wollen. Ja?
Also eigentlich muss der Take sein, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr nicht wollt, dass alle Städte aussehen wie der Mercedes-Benz-Platz in Berlin, weil so wird nach diesem Dritten Weltkrieg Berlin wieder aufgebaut werden, dann müsst ihr jetzt auf die Straße gehen.
Ach, ich meine, da bin ich bei Brecht. Sozusagen das große Karthago führte 3 Kriege. Nach dem ersten war es noch ansehnlich, nach dem zweiten noch bewohnbar und nach dem dritten nicht mehr auffindbar. Den nächsten Krieg, den überleben wir eh nicht. Wir müssen alles daran setzen, dass er nicht stattfindet. Das ist, glaube ich, das bleibt als Bottomline einer politischen Arbeit. Und ich glaube, dafür ist Angst mindestens so wichtig wie das Betrauern der verlorenen Hoffnung darauf, dass wir diese Gewaltgeschichte überwunden haben. Wir haben sie nicht überwunden und das ist, glaube ich, da haben wir noch gar nicht angefangen, dafür einen Raum zu finden, der die Enttäuschung formuliert, die auch eine Generationenenttäuschung ist. Ja, ich bin 87 geboren, ich bin erzogen worden mit dieser Erzählung, mit dieser gesellschaftlichen Erzählung, dass die Vergangenheit, die gewaltvolle Vergangenheit erfolgreich überwunden wurde. Und jetzt sehe ich, es stimmt nicht. Und wir stehen da aber wehrlos davor, weil die Gesellschaft davor keine Instrumente bereitgestellt hat, weil sie immer gesagt hat, das, was da jetzt gerade passiert, das passiert nicht wirklich, weil wir sind Gott sei Dank weiter. Und jetzt müssen wir diese Instrumente sozusagen nacharbeiten. Also raus, raus, Hausaufgaben machen. Das ist mein letzter Satz für heute.
Jetzt, schade, dass es dein letzter Satz war, weil eine Frage, ich wollte als Lyriker wollte ich dich bitten, als jemand, der mit den Worten sehr gut umgehen kann, ich möchte Neues nie wieder. Was wird das Neue nie wieder?
Ich hab's schon gesagt, ich sag's nochmal. Ich glaube, nie wieder muss bedeuten, dass wir die Gegenwart so einrichten, dass sich die Vergangenheit nicht wiederholt. Und es bedeutet, dass sich die Vergangenheit nicht wiederholt. Das heißt, der primäre Bezug ist darauf, was ist in der Vergangenheit passiert, was hat diese gewaltvolle Vergangenheit möglich gemacht und wie können wir sie in der Gegenwart sozusagen verhindern, eine Wiederholung dieser gewaltvollen Vergangenheit. Und dazu gehört auf jeden Fall Nationalismus, dazu gehört auf jeden Fall der preußische Militarismus, dazu gehört auf jeden Fall völkisches Denken. All diese Dinge müssen in einem nie wieder enthalten sein, sonst kann ich es nicht ernst nehmen.
Ist auf jeden Fall ein langer Hashtag, wenn wir es jetzt so. Hashtag nie wieder, oh mein Gott. Das ist jetzt auf jeden Fall sehr lang. Max, vielen Dank für dieses zum zweiten Mal wirklich sehr gute Gespräch, sehr augenöffnende Gespräch.
Danke dir, Thilo. Danke für die Einladung. Grüße an die Redaktion.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Redaktionsleitung: Anna-Pia Nedelmann. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer. Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.